SRF 1.
Zur 30. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Anklage wegen Subventionsbetrugs. Das Bundesamt für Polizei beantragt Freiheitsstrafen für 6 ehemalige Post- und Postautokader. Mehr dazu gleich. Schlechte Nachrichten gibt es für die Post auch aus wirtschaftlicher Sicht. Die Corona-Pandemie wirkt sich negativ auf das Halbjahresergebnis aus. Gewinneinbruch trotz Paketflut, das schauen wir genauer an. Und wir fragen den Postfinanzchef, wie weiter? Er ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Dann Listerien im Käse einer Schweizer Käserei. 10 Menschen sollen gestorben sein. Jetzt wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Und Black Voices für Donald Trump. Unsere Korrespondentin in den USA erklärt, was die Republikaner tun, um die Stimmen von Afroamerikanern zu gewinnen. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Im Subventionsskandal bei Postauto wird ein weiteres Kapitel geschrieben. Das Bundesamt für Polizei, FEDPOL, erhebt Anklage gegen 6 ehemalige Verantwortliche des Mutterkonzerns Post und von Postauto. Details im Bericht von Gaudenz Wacker.
Es ist der größte Subventionsbetrug in der Schweiz. Über 200 Millionen Franken Subventionen soll die Post erschummelt haben. So viel jedenfalls hat die Post an Bund, Kantone und Gemeinden zurückbezahlt. Jetzt folgt die rechtliche Aufarbeitung. Das Bundesamt für Polizei FEDPOL wirft 6 ehemaligen Kaderangehörigen der Post und von Postauto Leistungsbetrug vor. Darunter der ehemalige Postfinanzchef Pascal Corradi und der ehemalige Geschäftsleiter von Postauto Daniel Landolf. FEDPOL-Sprecherin Gatti Mare.
Wir werfen den Beschuldigten vor, dass sie über effektiven Gewinne getäuscht hätten, um Abgeltungskürzungen in den folgenden Jahren zu vermeiden.
Konkret hätten die Angeklagten Rechnungen verfälscht oder das wenigstens geduldet. Sie hätten so den Gewinn von Postauto kleingeschrieben und damit Subventionen erschummelt. Dafür sollen die Angeklagten hinter Gitter.
Wir fordern Freiheitsstrafen und das wird das Gericht entscheiden.
Urteilen wird als erste Instanz ein Gericht im Kanton Bern, wo die Post ihren Hauptsitz hat. Damit wählt das FEDPOL die härteste Gangart. Theoretisch hätte es die Verantwortlichen auch büßen können. Wohl angesichts der Größe des Falls plädiert es auf Freiheitsstrafen. Darüber muss zwingend ein Gericht urteilen. Als mögliche Strafen sieht das Gesetz Gefängnis bis 5 Jahre oder Bußen bis 30.000 Franken vor. Verhandelt wird dabei allerdings nicht mehr über alle mutmaßlichen Schummeleien. Aufgrund der Verjährungsfristen seien nur noch die möglicherweise strafbaren Handlungen nach 2014 relevant, schreibt das FEDPOL. Das Bundesamt für Verkehr hatte jedoch festgestellt, dass Postauto schon seit 2007 geschummelt habe. FEDPOL-Sprecherin Mare.
Natürlich, für die Ermittler ist das manchmal ein bisschen frustrierend, aber es ist normal. Das ist auch unser Rechtsstaat so, sieht vor, dass gewisse Delikte verjähren und damit müssen wir leben.
Allerdings bleibt es nicht beim Strafverfahren wegen Leistungsbetrug, welches das FEDPOL nun abgeschlossen hat. In der Postauto-Affäre ermittelt noch immer auch die Bundesanwaltschaft. Hier geht es um Verdacht auf Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung. Der Volksmund würde sagen, es sollen Leute geschmiert worden sein. Die Bundesanwaltschaft bestätigt heute auf Anfrage, sie habe, wie bereits bekannt, deswegen ein Strafverfahren eröffnet. Neu ist, dass die Bundesanwaltschaft dieses Verfahren jetzt ausgedehnt hat. Im Fokus der Bundesanwaltschaft steht nicht nur ein ehemaliger Mitarbeiter von Postauto, sondern auch einer des Bundesamts für Verkehr. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Bei der Post sagt Sprecherin Lea Wertheimer,
wir nehmen Kenntnis, dass FEDPOL offenbar genügend Material für eine Anklage gefunden hat. Wir sehen uns darin auch bestärkt in unserem Vorgehen und wir prüfen jetzt aufgrund der neuen Ausgangslage, ob wir Schadenersatzklagen anstrengen oder nicht.
Eine mögliche Schadenersatzklage hat die Post bereits früher erwogen. Boni an Verantwortliche von damals halte die Post weiter zurück.
Gaudenz Wacker. Die Schweizer Wirtschaft ist von April bis Juni um gut 8% geschrumpft. Mehr dazu in den Meldungen mit Ursula Vogler.
In keinem Quartal seit Beginn der Aufzeichnung vor 40 Jahren sei das Bruttoinlandprodukt so stark zurückgegangen, schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft. Vor allem das Gastgewerbe mit über 50%, aber auch Industrie und die Transportbranche hätten zum Einbruch der Wertschöpfung beigetragen. Der Bundesrat rechnet für nächstes Jahr mit einem Minus im Bundesbudget von 1,1 Milliarden Franken. Das sei überraschend gut angesichts des Wirtschaftseinbruchs, teilt das Finanzdepartement mit. Vor zwei Monaten hatte Bundesrat Uli Maurer noch mit einem Minus von 2 Milliarden Franken gerechnet. Grund für die bessere Prognose seien die Gewinnausschüttung der Nationalbank und Steuereinnahmen, die sich ins nächste Jahr verschieben würden. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet 361 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern waren es 383 und damit die höchste Zahl von Ansteckungen seit April. Im Durchschnitt der letzten 7 Tage meldete das BAG rund 260 Ansteckungen. In Frankreich hat die Regierung 19 zusätzliche Departements der Roten Zone zugeordnet. Damit befinden sich nun insgesamt 21 Departements in der Roten Zone, darunter auch die Hauptstadtregion Paris und Bouches-du-Rhône, wie Regierungschef Jean Castex vor den Medien mitteilte. In diesen Gebieten gilt nun eine Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen mit mehreren Personen. Auch sollten unter anderem Familienfeiern so weit wie möglich vermieden werden. Die Zahl der positiven Fälle hat sich demnach in Frankreich vervierfacht innerhalb eines Monats. Auch die Zahl der in die Spitäler eingewiesenen Covid-19-Patientinnen und Patienten nehme wieder zu. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den Firmensanierer Hans Ziegler. Er soll vertrauliche Informationen zum eigenen Vorteil ausgenutzt haben. Als Verwaltungsrat habe er unter anderem zwischen 2013 und 2016 mehrfach Geschäftsgeheimnisse an einen zweiten Beschuldigten verraten, heißt es in einer Mitteilung. Später habe Ziegler dafür eine Entschädigung von 150.000 Franken eingefordert. Deshalb muss er sich auch wegen Bestechung verantworten. Hans Ziegler galt viele Jahre schweizweit als Profisanierer und Profi-Verwaltungsrat. Er betreute unter anderem die Firmensanierung der Winterthurer Erbgruppe. Die Schweizerische Post holt in der ganzen Schweiz ab sofort PET-Getränkeflaschen von zu Hause ab, im Auftrag von PET Recycling Schweiz. Das Angebot sei im letzten Jahr erfolgreich regional getestet worden und werde nun auf die ganze Schweiz ausgedehnt, teilte PET Recycling Schweiz mit. Privathaushalte können ihre PET-Flaschen in kostenpflichtigen Säcken bei den Briefkästen deponieren. Sie werden dann von der Post mitgenommen. Das Wetter. Heute ist es in der ganzen Schweiz sonnig mit Wolkenfeldern. Morgen früh ist es im Norden noch sonnig, danach wird es bewölkt, später regnet es bei maximal 20 Grad. Im Süden gibt es morgen den ganzen Tag Gewitter bei maximal 23 Grad.
Käse, der mit Listerienbakterien verseucht war, soll für den Tod von 10 Menschen verantwortlich sein. Zu diesem Schluss kommt die Staatsanwaltschaft im Kanton Schwyz. Sie hat deshalb gegen den Betreiber einer Käserei ein Strafverfahren eröffnet. Zentralschweiz-Korrespondent Christian Öchslin mit Einzelheiten.
Mit dem Strafverfahren weitet sich der Fall rund um die Käserei aus Steinerberg im Kanton Schwyz aus. Im Mai war bekannt geworden, dass sich 4 Spitalpatienten im Wallis mit Listerien infiziert hatten, nachdem sie Käse aus der Schweizer Käserei gegessen hatten. Einer von ihnen starb an den Folgen der Infektionskrankheit. Nun zeigt sich, insgesamt 34 Erkrankungen in den Jahren 2018 bis 2020 sind mutmaßlich auf denselben Listerienstamm zurückzuführen, der in der Käserei nachgewiesen wurde. 10 der 34 erkrankten Personen sind laut Kantonschemiker verstorben. Es bestehe der Verdacht auf mehrfache fahrlässige Tötung, mehrfache fahrlässige Körperverletzung sowie Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz, sagt Franziska Steiner, die leitende Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Innerschweiz.
Die Staatsanwaltschaft untersucht jetzt in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Schweiz, ob der Betriebsinhaber der Käserei verantwortlich ist für die Erkrankungen und gegen das Lebensmittelgesetz verstoßen hat. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
Die Listerien waren Anfang Mai bei einer internen Inspektion gefunden worden. Die Käserei informierte anschließend ihre Kundinnen und Kunden. Sie alarmierte auch das Laboratorium der Urkantone und das zuständige Bundesamt. Erst durch die Abklärungen des Bundes habe man auch die Zusammenhänge zu den Fällen im Jahr 2018 herstellen können, so die Staatsanwaltschaft. Bei gesunden Personen verläuft eine Infektion mit Listerien meist mild. Bei Menschen mit Immunerkrankungen können sich aber schwere Symptome entwickeln. Die Fragen, ob es sich bei den Verstorbenen um junge oder ältere Menschen handelt und wo diese gelebt haben, konnte die Staatsanwaltschaft nicht beantworten. Diese Fragen seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die betroffene Käserei ist mittlerweile geschlossen.
20 vor 12 vor 1. Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Wir besuchen die Einsatzzentrale der Schweizer Luftwaffe in Dübendorf.
Und ich löse einen Anfallskrempel aus mit den Hammers für Hot Mission. Und sobald ich mehr Infos habe, dann kommst du über Leute nochmal an.
Dort zeigt man uns, wie es jeweils tönt, wenn die FH-18 in Bayern losfliegen, um ihren Luftpolizeidienst wahrzunehmen. Unsere Reportage im Hinblick auf die Kampfjet-Abstimmung vom 27. September. Und erstmals wollen die USA genveränderte Mücken freilassen. Diese sollen in Florida die ägyptische Tigermücke ausrotten. Das ist nicht unbedenklich.
Die Befürchtungen gehen dahin, dass die Menschen mit dem Gene Drive eine Technik an die Hand bekämen, die es quasi per Knopfdruck erlauben könnte, eine ganze Spezies auszurotten.
Erklärt Wissenschaftsredaktorin Katrin Kapretz kurz vor 1. Zuerst zur Post. Mit der Paketlieferung ist diese während der Corona-Pandemie kaum mehr nachgekommen. Trotzdem hat die Post im ersten Halbjahr gerade noch knapp schwarze Zahlen geschrieben. Corona hat ihr zugesetzt, denn die Pandemie hat das Verhalten der Kundinnen und Kunden in mancher Hinsicht verändert. Klaus Bonanomi.
Die Postboten hatten viel zu tun, sehr viel sogar. Sie trugen so viele Pakete wie noch nie zu den Kundinnen und Kunden. Der sogenannte Zalando-Effekt, online bestellen und sich die Ware nach Hause liefern lassen und bei Nichtgefallen wieder zurückschicken, dieser führte im April zur Rekordmenge von 17 Millionen Paketen. So viel hat die Post noch nie, auch nicht vor Weihnachten, innerhalb eines Monats befördert. Aber dies war der einzige positive Effekt von Corona. Ansonsten hieß es für die Post, weniger Briefe verschickt, weniger Postauto gefahren, weniger am Postschalter einbezahlt. So resultierte im zweiten Quartal ein Verlust von 50 Millionen und übers Halbjahr gesehen ein kleiner Gewinn von 30 Millionen Franken nach 200 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Corona habe bestehende Trends noch verstärkt, heißt es bei der Post. Weniger Briefe, mehr Onlinehandel und Pakete, dies dürfte so bleiben. Hingegen habe sich die Auslastung der Postautos im Sommer wieder deutlich erhöht. Bleiben dürfte andererseits auch das Problem der Postfinanz. Wegen der tiefen Zinsen verdient sie viel weniger. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Der Bundesrat will es deshalb der Postfinanz erlauben, ins Hypothekar- und Kreditgeschäft einzusteigen. Doch dies ist politisch umstritten. Die anderen Banken sind nicht erpicht auf einen neuen Konkurrenten. Andererseits sind die Gewerkschaften dafür, denn die Post könne die Grundversorgung nur dann sicherstellen, wenn Postfinanz Gewinne erwirtschaften könne, und dafür brauche sie neue Geschäftszweige wie das Kreditgeschäft. Das zweite Halbjahr werde ebenfalls nicht einfach, heißt es bei der Post, aber es sollten doch erneut schwarze Zahlen resultieren, wenn auch sicher kein Resultat wie 2019, als die Post 250 Millionen Gewinn machte und dem Bund als Eigentümer 50 Millionen bezahlen konnte.
Klaus Bonanomi hat berichtet. Wir sprechen über die Post auch im Tagesgespräch um 1, dann haben wir Postfinanzchef Alex Glanzmann zu Gast. Die letzten Tage in den USA haben gezeigt, die Polizeigewalt gegen Schwarze geht weiter. Und weiter gehen auch die Protestkundgebungen gegen eben diese Gewalt. Mit einer Eskalation in Wisconsin, wo zwei Teilnehmer einer Protestaktion erschossen worden sind. Schwarze US-Amerikaner sind in den Schlagzeilen und sie sind auch Thema am Parteitag der Republikaner. Auffallend viele prominente Rednerinnen und Redner sind afroamerikanisch. Dabei stimmten vor 4 Jahren nur 8% der Afroamerikanerinnen und Amerikaner für Präsident Trump. Dieses Mal will man ihre Stimmen gezielt abholen, vor allem im umstrittenen Mittleren Westen. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Diese Woche hört man diverse pointierte Aussagen von afroamerikanischen Republikanern und Republikanerinnen.
And yet the Democrats still assume that black people will vote for them, no matter how much they let us down and take us for granted. We're sick of it.
Die Demokraten fühlen sich so unglaublich sicher, dass Schwarze sie wählen. Wir haben es satt. Oder Präsident Trump ist kein Rassist.
I've seen racism up close. I know what it is. And it isn't Donald Trump.
Das Wahlkampfteam von Donald Trump wirbt um schwarze Wählerstimmen mit der Kampagne Black Voices for Trump. Chris Walker von der Wahlkampforganisation Trump Victory sagt, Afroamerikaner hätten von Präsident Trumps Politik profitiert und nennt die tiefe Arbeitslosigkeitsrate vor der Coronavirus-Krise.
The best way to help all Americans is to lift the economy and go forward.
Eine wachsende Wirtschaft sei das beste Mittel, um allen Amerikanerinnen und Amerikanern zu helfen. Und die Demokraten würden an schwarzen Anliegen vorbei politisieren.
Over 80% of the African American community agree or disagree with the idea of defunding the police. You know, that is a radical idea.
Rund 80% der Afroamerikaner würden zum Beispiel Sparmaßnahmen bei der Polizei nicht unterstützen, wie sie manche Demokraten im Zuge der Black Lives Matter-Proteste vertreten würden, sagt er. Auch in der Vizepräsidentschaftskandidatur der dunkelhäutigen Kamala Harris sieht er kein Problem. Sie sei grundsätzlich zu radikal links, behauptet Walker vom Trump-Team. Die Trump-Kampagne arbeitet eng mit den lokalen republikanischen Parteikomitees zusammen, zum Beispiel in Milwaukee, Wisconsin. Der 30-jährige Kansas Senate führt das erste republikanische Wahlkampfbüro in einem mehrheitlich afroamerikanischen Quartier.
Absolutely. I believe if we can get to 12-14% of the black vote here in Wisconsin, the president wins, hands down.
Wenn seine Partei 12 oder 14% der schwarzen Wählerstimmen gewinne statt 8% wie vor 4 Jahren, dann würde Präsident Trump in Wisconsin gewinnen, sagt er. Im hart umkämpften Bundesstaat Wisconsin gewann Präsident Trump 2016 mit einem Abstand von bloß 23.000 Stimmen gegen Hillary Clinton. Und das Wahlverhalten der Afroamerikaner spielte eine wichtige Rolle, weil viele nicht wählen gingen. Ihre Wahlbeteiligung in Wisconsin fiel um fast 20% und ihre Stimmen gingen größtenteils Clinton abhanden.
I think voter turnout is going to be again imperative.
Auch dieses Jahr werde die Wahlbeteiligung enorm wichtig sein, sagt die Politikwissenschaftlerin Paru Shah von der University of Wisconsin in Milwaukee. Alles spreche für einen Anstieg und das werde den Demokraten helfen. Sie gibt der republikanischen Charmoffensive gegenüber schwarzen Wählenden in Wisconsin keine großen Chancen.
They're the ones who are facing the strongest downturn from what's happened in terms of the economy.
Die afroamerikanische Wählerschaft sei besonders schwer von der Pandemie und der Wirtschaftskrise betroffen und rassistische Polizeigewalt würde sie zusätzlich motivieren, an die Urne zu gehen, ist die Politologin überzeugt. Schwarze Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, ist keine einfache Aufgabe für die Republikaner. Aber in den US-Wahlen bestimmen kleine Margen, wer gewinnt. Und so sagt der Republikaner Kansas Senate in Milwaukee, er werde jeden Stein umdrehen und jeden Afroamerikaner in Milwaukee ansprechen.
I want to talk to every last African-American vote that is possible.
In genau einem Monat entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Beschaffung neuer Kampfjets. Zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Vorlage gibt es einen gemeinsamen Nenner. Beide Seiten stehen hinter dem Luftpolizeidienst der Luftwaffe. Diese soll also eine Art Verkehrspolizei der Lüfte sein. Damit hat es sich aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Die Befürworter sagen, es brauche neue, schnelle Jets für den Luftpolizeidienst. Die Gegner sagen, viele Aufgaben ließen sich auch mit billigeren und leichteren Jets durchführen. Aber worum geht es überhaupt beim Luftpolizeidienst? Tobias Gasser hat in der Einsatzzentrale der Luftwaffe in Dübendorf nachgefragt.
Der Anruf kommt aus heiterem Himmel.
Ja, ist Jo?
In der Operationszentrale der Luftwaffe meldet sich der Chief Air Defence, der Einsatzleiter der Luftwaffe.
Hallo, eine Info an dich. Wir haben Deutschlands Telefon bekommen, dass sie einen Komlos haben über dem süddeutschen Raum.
Ein Komlos? Die Pilotin, der Pilot ist über Funk nicht mehr erreichbar.
Entering Switzerland etwa in 10 Minuten, Richtung Italien.
Das Flugzeug steuert die Schweiz an.
Und ich löse einen Anfallskrempel aus mit den Hammers für eine Hot Mission. Und sobald ich mehr Infos habe, dann kommst du über Leute nochmal an.
Der Alpha Scramble, so nennt sich in der Fliegersprache der Alarmstart. Die Hammers, die Hammer, das sind die beiden in Bayern bereits stehenden FA-18, die jetzt aufsteigen werden. Die Piloten müssen abklären, ob vom Flugzeug eine Bedrohung ausgeht. Das ist die Hot Mission.
Ja, ist super, sehr gut, danke. Ich tue Kommunikationsdienst und Piquet-General informieren und du tust mir einfach im Laufen behalten. Danke.
Jawohl, mache ich. Ja. Danke, ciao, ciao.
Das ist kein realer Einsatz, er wurde fürs Radio inszeniert. Etwa 20 Mal pro Jahr komme es zu einer solchen Hot-Mission, sagt Pierre-Yves Eberle. Er ist Chef der Operationszentrale der Luftwaffe hier in Dübendorf und war früher selbst FA-18-Pilot. In diesem Jahr waren es bislang 4 heiße Missionen. Eberle erklärt, was jetzt auf dem Militärflugplatz Payern passiert.
Dann gibt es wirklich einfach da in Bayern, gibt einfach einen, der wirklich auf den roten Knopf drückt. Und dann gibt es einfach Lichter und so, dass alle wissen, ah, jetzt ist einfach ein Alarm und diese 2 Flugzeuge haben Priorität.
Die beiden Piloten rennen los, die Fliegermontur bereits angezogen, steigen sie in die Jets und starten. Innerhalb von 15 Minuten müssen sie in der Luft sein. Ab Januar 2021 werden rund um die Uhr immer 2 Jets bereitstehen für den Luftpolizeieinsatz. Eberle steht vor der Wand in der Operationszentrale, wo man das aktuelle Luftlagerbild sieht. Eberle zeigt auf ein Flugzeug über der Ostschweiz.
Das ist ein Lufttransportdienst des Bundesflugzeug, den SU-784, wo da unterwegs ist. Die ist ab Bern geflogen und geht irgendwo in Ausland in einen Auftrag. Das Bundesradjet.
Ob eine Bundesrätin oder ein Bundesrat drinnen sitzt, will oder kann Eberle nicht sagen. Die rund um die Uhr Überwachung des Schweizer Luftraums mit dem Fluoracco-Radarsystem gehört auch zum Luftpolizeidienst. Was, wenn sich ein Pilot nicht an die Regeln hält? Welche Drohmittel hat die Luftwaffe im Luftpolizeidienst?
Die Drohmittel sind einfach schon die Kampfflugzeuge, die einfach nebendran sind. Wir haben einfach Warnschüsse, das heißt im Klammer gesagt, das ist nicht einfach effektive Schüsse, das ist einfach Fackel, wo wir einfach ausstoßen bei einer Interception. Und das ist klar, das hoffen wir, dass die Person vernünftig ist und einfach kooperativ ist.
Sollte sich hingegen ein Flugzeug als Bedrohung herausstellen, müsste in Minuten Verteidigungsministerin Viola Amherd kontaktiert werden. Nur sie kann einen Abschussbefehl geben. Der Alltag im Luftpolizeidienst ist vor allem von den sogenannten Live-Missions geprägt. Das sind die Stichprobenkontrollen von ausländischen Staatsflugzeugen. Dies können Militärtransporter sein oder zivile Regierungsflugzeuge, die sich vorgängig anmelden müssen, wenn sie die Schweiz überfliegen wollen.
Als neutraler Staat ist das auch extrem wichtig für uns, insbesondere, dass auch Kriegseinsätze allenfalls geflogen werden von Langstreckenflugzeugen. Und dann sind wir einfach da als eben neutrale Staat angewiesen auf den Respekt vor unserem Luftraum und unsere Hoheit.
Fast täglich kommt es zu einer solchen Kontrolle. Letzte Frage an den Chef der Operationszentrale. Kann die Luftpolizei auch Bußen verteilen, so wie die Kollegen am Boden? Nein, sagt Eberle.
Es gibt keine Ordnungsbuße in der Luftfahrt. Das ist der Batzel, wo da einfach entscheiden kann, was da ist, mit Lizenz und so. Und sehr schnell ist das der andere, ist ein Strafverfahren vom Bundesanwaltschaft.
Da wird also gröberes Geschütz aufgefahren, juristisch natürlich nur.
Die Luftpolizei steht derzeit im Vordergrund, wenn man über die Aufgabe der Luftwaffe spricht. Die neuen Kampfjets sollen aber noch weitere Fähigkeiten besitzen. So will das Verteidigungsdepartement Jets beschaffen, die auch Ziele am Boden angreifen können. Tobias Gasser, das VBS möchte also eine Luftwaffe, die wieder den sogenannten Erdkampf führen kann. Was genau heißt das?
Also der neue Kampfjet wäre so bewaffnet, dass er mit Präzisionsmunition, Militärstellungen, Kommandozentralen oder auch Verkehrswege angreifen kann. Es sollen aber keine Flächenbombardements sein. Das Ziel der Armeeplaner ist auch, dass man Ziele am Boden nicht erst bekämpft, wenn der Feind an der Schweizer Grenze steht oder schon im Land ist, sondern auch in einem Korridor rund um die Schweiz. Im direkten Gespräch mit Radio SRF hat der Luftwaffenchef Bernhard Müller betont, primär gehe es aber um die Kriegsverhinderung, um das sogenannte Abschreckungspotenzial. Der Erdkampf solle also verhindern, dass ein anderes Land überhaupt erst auf den Gedanken komme, die Schweiz anzugreifen.
Seit rund 25 Jahren hat die Schweiz keine Flugzeuge mehr, die Ziele am Boden beschießen können. Warum will die Armee jetzt wieder auf solche erdkampffähigen Flugzeuge setzen?
Also das stimmt, der F-18 in der Schweizer Version kann aus der Luft keine Bodenziele angreifen. Beim F-18 hat man diese Funktion nach dem Kalten Krieg Anfang der 90er Jahre bewusst weggelassen, aus Kostengründen, aber auch weil das Szenario von großen Panzerschlachten wegfielen. Nun will die Armee diese Lücke wieder schließen. Die Infanterie, die Artillerie, aber auch die Luftwaffe sollen so enge und vernetzte Angriffe am Boden und eben auch aus der Luft und über weite Strecken ausführen können. 30 Jahre nach dem Kalten Krieg spricht man eben wieder von Abschreckung. Das ist schon bemerkenswert.
Aber für wie realistisch wird denn dieses Szenario eines konventionellen zwischenstaatlichen Kriegs heutzutage eingeschätzt?
Die Armee, der Bundesrat verweisen in ihren Bedrohungsanalysen und berichten zwar immer darauf, dass ein direkter militärischer Angriff auf die Schweiz wenig wahrscheinlich sei, aber dass die Spannungen weltweit wieder zunehmen würden. Beim konkreten Szenario eines zwischenstaatlichen Krieges gehen die Meinungen jetzt im Abstimmungskampf natürlich auseinander. Die Kampfjet-Beschaffungsgegner sagen, das sei kein realistisches Szenario. Heute gäbe es hybride Formen von Kriegen, es gäbe auch zusätzlich viele zivile Bedrohungen, auf die wir nicht vorbereitet sind oder zu wenig vorbereitet sind, Stichwort Pandemie oder Klimaerwärmung. Die Befürworter hingegen betonen, der Kauf von einem Kampfjet, das tue man mit Blick auf die nächsten 30, 40 Jahre. Und da könne man nicht ausschließen, dass die Schweiz direkt auch wieder einmal ernsthafter bedroht würde. Gerade die Pandemie zeige, sagen sie, jederzeit könne etwas Unvorgesehenes eintreten.
Sollte die Schweizer Stimmbevölkerung am 27. September Ja sagen zur Beschaffung neuer Kampfjets, würde das heißen, die Schweiz bräuchte danach auch viel teure Munition für den Erdkampf?
Nein, vorerst zumindest nicht. Die Armee sagt, man wolle vor allem Übungsmunition und ganz wenig Kriegsmunition beschaffen. Es gehe vorerst darum, dass man den Erdkampf grundsätzlich wieder einführe und trainieren könne. Die anderen Funktionen der Luftwaffe seien wichtiger. Trotzdem wolle man den Fehler nicht nochmals machen wie beim F-18, wo man darauf verzichtet hatte und eben diese Lücke ließ.
Danke für diese Einschätzungen, Tobias Gasser aus der SRF Inlandredaktion. In Florida sollen nächstes Jahr gentechnisch veränderte Mücken freigelassen werden. Sie sollen die ägyptische Tigermücke ausrotten, welche Viruserkrankungen wie Dengue, Zika oder Chikungunya überträgt. Die US-Behörden haben erstmals einen Freilassungsversuch mit gentechnisch veränderten Insekten bewilligt. Ich habe Katrin Kapretz von der SRF-Wissenschaftsredaktion gefragt, wie genau will man da in Florida vorgehen? Wie will man Millionen von Mücken ausrotten?
Das Unternehmen, das diesen Versuch durchführen will, setzt dabei auf eine Technik namens Gene Drive. Die funktioniert so, dass männliche Mücken gentechnisch verändert werden und wenn sich diese Männchen dann mit normalen wildlebenden Mücken Weibchen paaren, dann entsteht daraus Nachwuchs, dessen Töchter aber absterben, bevor sie erwachsen sind. Und man zielt dabei auf die weiblichen Mücken, weil sie es eben sind, die den Menschen stechen, um an Blut für ihre Eierproduktion zu kommen. Und via diese Stiche können die Mücken eben auch Krankheiten übertragen.
Es ist nicht der erste Versuch dieser Art. In Burkina Faso zum Beispiel hat man bereits gentechnisch veränderte Mücken freigelassen, um Malaria zu bekämpfen. Lassen sich die beiden Projekte vergleichen?
Von der Technik her schon. Auch in Burkina Faso werden Mücken mit einem Gene Drive versehen. Aber dort steht eine andere Mückenart im Fokus, die Anopheles-Mücke. Eben jene Mücke, die Malaria überträgt, wie Sie sagen, und verbreitet. Und das eben gerade in Burkina Faso besonders intensiv. In Florida hingegen will man eben gegen die ägyptische Tigermücke vorgehen. Sie verursacht immer mal wieder vereinzelt Ausbrüche von Gelbfieber. Allerdings konnten diese Ausbrüche bis jetzt immer recht schnell und gut eingedämmt werden. Der Leidensdruck in der betroffenen Bevölkerung ist also viel tiefer in Florida als in Burkina Faso.
Kritiker sagen ja demnach auch, hier würden Menschen zu Versuchskaninchen. In Florida sprechen sie von einem Jurassic Park-Experiment. Was befürchten die Gegner solcher Versuche konkret?
Ja, das Problem ist, die Gene-Drive-Technik ist tatsächlich noch mit vielen Fragezeichen versehen. Zum Beispiel, bleibt diese gentechnische Veränderung nur innerhalb einer Art oder Gattung? Und wie lange? Und kann diese ursprüngliche Genveränderung vielleicht mutieren und dann eine ganz andere Wirkung haben? Alles das sind noch nicht abschließend beantwortete Fragen. Und die sind halt eben umso dringlicher, weil man hier an einer Technik forscht, die in der Umwelt angewandt werden soll. Die Auswirkungen werden also jeweils ein ganzes Ökosystem betreffen. Und ja, wie ein Ökosystem auf solche Veränderungen jeweils reagiert, das lässt sich zum Voraus so gut wie nie exakt vorhersagen.
Es geht hier also um eine äußerst umstrittene gentechnische Methode. Wohin könnte diese führen?
Die Befürchtungen gehen dahin, dass die Menschen mit dem Gene Drive eine Technik an die Hand bekämen, die es quasi per Knopfdruck erlauben könnte, eine ganze Spezies auszurotten. Es gibt bisher mindestens 2 Versuche, bei denen solche gentechnisch veränderten Mücken bereits ausgesetzt wurden. Und da sieht man, so wirkungsvoll ist diese Technik bis jetzt nicht. Aber selbst Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die selber auch an gentechnischen Methoden forschen, die sagen, da braucht es unbedingt eine breit abgestützte Diskussion darüber, wie diese Technik in Zukunft eingesetzt werden soll. Vielleicht, wie im Fall Malaria in Burkina Faso, kommt man dann zum Schluss, die Menschen können dort allenfalls so viel davon profitieren, wenn es eben gelänge, die Überträgermücke auszurotten oder zu dezimieren. Da wagen wir den Versuch, auch wenn die Risiken eben noch nicht abschließend geklärt sind.
Wissenschaftsredaktorin Katrin Capretz. Es ist 1, gleich auf SRF 1 und 4, die Schweizer Post leidet. Der Geschäftsgang stockt schon seit längerem und jetzt ist der Konzerngewinn im ersten Halbjahr Corona-bedingt regelrecht eingebrochen. Wie kann der Staatskonzern auch künftig den Servicepublik garantieren? Das fragen wir den Postfinanzchef im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
Das Bundesamt für Polizei erhebt Anklage gegen 6 ehemalige Mitglieder der Post- und Postautoführung und fordert Gefängnisstrafen. Postauto AG solle über Jahre bei der Buchhaltung getrickst haben, um überhöhte Subventionen zu beziehen. In der Schweiz sollen 10 Menschen gestorben sein, weil sie mit Listerienbakterien verunreinigten Käse gegessen hatten. Der Käse kam laut der Staatsanwaltschaft Innerschweiz von einem inzwischen geschlossenen Betrieb im Kanton Schwyz. Das Bundesamt für Gesundheit meldet für die Schweiz und Liechtenstein 361 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern Mittwoch waren es 383 und damit die höchste Zahl von Ansteckungen seit April.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.